Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculap Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema wertebasierte Gesundheitsversorgung. Im Zentrum steht dabei der Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Zu Gast bei Medizin aufs Ohr der Gesundheitsökonom Professor Axel Mühlbacher, Leiter des Instituts für Gesundheitsökonomie und Medizinmanagement an der Hochschule Neubrandenburg. Seit 2004 ist er Professor in Neubrandenburg. Er ist in zahlreichen Gremien als Berater tätig, lehrt und forscht in Deutschland und in den USA. Medizin aufs Ohr mit Professor Axel Mühlbacher. Er ist Leiter des Instituts Gesundheitsökonomie und Medizinmanagement an der Hochschule Neubrandenburg. Er hat akademisch und beraterisch zahlreiche Positionen begleitet. Unter anderem ist er Senior Research Fellow am Global Health Institute an der Duke University in Durham, North Carolina. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit, Value-Based Healthcare, kurz VBHC. Was das ist und wie ein wertebasierter Ansatz die Gesundheitswirtschaft verändern kann, darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Willkommen, Professor Mühlbacher.
Vielen Dank für die Einladung.
Professor Mühlbacher, zunächst mal das offensichtliche, definitorische. Was verstehen wir eigentlich unter VBHC?
Value-Based Healthcare nimmt schon seit längerem eine zentrale Rolle ein bei der Diskussion um die Weiterentwicklung. Im Kern geht es darum, dass wir den Patientennutzen maximieren pro ausgegebenem Euro. Also dass es nicht darum geht, für ein Krankenbett, für eine Tablette, für eine Leistung, für einen Behandlungstag zu zahlen, sondern für den Wert der angebotenen bzw. geleisteten Dienstleistungen oder Produkte.
Also das Wort Value kann ich dann so verstehen, damit sind gemeint Euro und nicht die Ethik.
Bei Value geht es darum, dass wir den Wert, also den Nutzen, abgleichen mit den Risiken und diesen Netto-Nutzen ins Verhältnis setzen, dessen, was wir an Ressourcen aufwenden. Im Kern nicht die Ethik, sondern eher ein ökonomisch geprägter Begriff, den man vielleicht mit dem englischen Begriff besser verkaufen kann.
Okay, verstehe. Woher kommt eigentlich der Gedanke? Ich meine, Sie sind Gesundheitsökonom. Wann fing das an, dass man sich diese Gedanken gemacht hat und versucht hat, so sich ein bisschen wegzubewegen von einer Medizin, die einfach definierte Leistungen auf den Tisch legt, sozusagen, ohne über Value nachzudenken?
Der Begriff selber wurde geprägt durch ein Buch von Porter und Theisberg, Value-Based Healthcare. Und im Kern war es Zielsetzung des Buches zu definieren, wie wir wegkommen von einem Gesundheitssystem, was sich auf die Quantitäten konzentriert. Und es wurde zum ersten Mal der Gedanke insofern diskutiert, dass wir doch den Wert der Dinge feststellen müssten. Jetzt muss man kritischerweise sagen, dieser Wert der Dinge, der Value, wurde bei Porter und Theisberg relativ breit diskutiert. Es wurde wenig darauf abgestellt, wie konkret denn der Value im Endeffekt zu messen wäre, sondern es ging vielmehr um die Idee. Wenn man das kritisch betrachtet, spielt der Value seit jeher im Gesundheitswesen eine Rolle, denn wenn wir jetzt das deutsche IQWiG anschauen, geht man davon aus, dass der Wert für die Patienten gemessen werden kann durch die Outcomes, das heißt die klinischen Erfolgsparameter in klinischen Studien. Das wäre aus Sicht des IQWiG, des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit in Deutschland, eine adäquate Kennzahl für den Value aus klinischer Sicht. Die Ökonomen oder ich als Ökonom würde sagen, das springt ein bisschen kurz, denn es geht nicht nur darum, die klinischen Erfolgsfaktoren zu messen, sondern es wäre auch sinnvoll, die aus Patientensicht sinnvollen Outcomes zu messen. Das läuft in Englisch wieder mit dem Begriff Patient-Reported Outcomes ab, in Deutsch patientenzentrierte Erfolgsparameter. Klingt immer ein bisschen sperriger, aber auch hier muss man sagen, das wird gemacht. Es gibt die Qualys, es gibt in England, es gibt die Lebensqualitätsmessung in Deutschland. Das heißt, es ist nicht so, dass Porter und Heisberg hier eine neue Entwicklung in Gang gesetzt hätten, die vorher noch nicht da gewesen wäre, sondern sie haben mehr oder weniger diesen Grundgedanken, die Transformation beschrieben von einem System, was für Krankenhausbetten zahlt, was für Tablettenschachteln zahlt, was für Arztbesuche zahlt, und haben die Idee kommuniziert, dass es doch sinnvoll wäre, die Erfolge auf Seiten der Patienten in irgendeiner Form zu bewerten. Da haben wir diesen Begriff Value dankend übernommen, denn wir sind uns alle gar nicht einig, was Value eigentlich darstellt.
Genau. Lassen Sie uns mal vorspulen. Also ich meine, der Begriff ist im Raum. Sie haben das jetzt mehrfach schon angetippt, seit einer ganzen Weile schon. Jetzt sind wir im Frühjahr 2024 angekommen. Wo stehen wir denn in Deutschland mit den ökonomischen Nöten des Gesundheitssystems, die wir jetzt nicht breit auszubreiten brauchen, aber wo wir ja Ansätze finden könnten in einem Value-Based-Ansatz?
Ja, das können wir schnell abhandeln. Die Nöte sind neu definiert seit Corona. Geld ist im Überfluss nicht mehr vorhanden, wie gefühlt vor Corona. Und heute müssen wir uns Gedanken machen, wohin wir letztendlich mit den knappen Ressourcen gehen, beziehungsweise wo wir knappe Ressourcen investieren, um den bestmöglichsten Nutzen für die Patienten in unserem Gesundheitssystem zu realisieren. Um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, aber auch methodisch verquaster. Wir sind verantwortlich für die Fehler erster Art und Fehler zweiter Art. Das lässt sich aber umgangssprachlich sehr schnell definieren. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Wir sind aber auch verantwortlich für das, was wir nicht tun. Genauso wie jeder von uns zu Hause. Wir müssen uns überlegen, was wir tun, und haben natürlich Angst, Geld falsch einzusetzen oder zu hohe Risiken einzugehen. Findet bei mir zu Hause jeden Tag statt. Aber ich bin auch verantwortlich, die Dinge eben nicht zu tun. Ich bin verantwortlich für die Dinge, die ich nicht getan habe, um eventuelle Chancenpotenziale zu heben oder Dinge zu erleben oder Nutzen zu schaffen. Hier sind wir vielleicht in Deutschland sehr stark fokussiert auf das Verhindern von risikobehafteten oder teuren Innovationen. Wir machen uns weniger Gedanken darüber, dass wir Innovation, also Chancen für Menschen in Not, liegen lassen, sie nicht umsetzen, für diese Menschen eben keinen Patientennutzen schaffen. Rare Diseases, also Waisenkinderkrankheiten, moderne, sehr teure Technologien für wenige Menschen, wo wir uns schwer tun, genau diesen Wert genauer zu beziffern.
Wenn ich das aber richtig deute, ist es doch so, dass wenn wir Risk Embracing machen würden, wenn wir Risiken annehmen würden an dieser Stelle, Rare Diseases haben Sie gesagt, also seltene Krankheiten, dass das System noch teurer würde.
Ja, das ist erstmal gar nicht die Stellgröße, nur auf die Kosten zu schauen. Ich mache Ihnen dieses einfache, plumpe BWLer-Beispiel, wo ein BWLer immer Ärger bekommt im Studium, wenn er von Unkosten redet, nämlich es gäbe keine Unternehmung, die eben keine Kosten voranstellt oder Kosten minimiert, nämlich es geht darum, was können wir realisieren mit den Ressourcen, die wir haben. Also dieses blinde Kosteneinsparen ist eine Gefahr, eben nicht nur für die Patienten heutzutage, sondern für potenzielle Patienten, sprich für alle. Jeder einzelne Bürger leidet darunter, wenn wir die Chancen der Zukunft nicht realisieren. Das heißt, sowohl die Politik wie auch unsere Regulierungsbehörden haben die große Aufgabe, die Stellschrauben so zu stellen, dass wir natürlich kein Geld verschwenden, dass wir nicht zu hohe Risiken eingehen mit Innovation, aber sie haben auch die Aufgabe, neue Innovationen zu realisieren, zu ermöglichen, um zukünftig Krankheiten, bestimmte Behandlungsverfahren zu ermöglichen, um eben diese schwerwiegenden Krankheiten in den Griff zu bekommen.
Ich habe den Eindruck, dass der Value-Based-Ansatz zumindest mal in der populären Presse hier und da mal gerne und willentlich missverstanden wird. Da wird gerne auf UK hingewiesen zum Beispiel. Man hat eine ja, die klassische 85-jährige Oberschenkel-Halsbruch-Patientin und die wird dann nicht mehr operiert, weil es nicht plausibel ist, weil es auf der Kostenseite eben mit dem Abgleich, welche Lebenserwartung steckt dahinter und so, nicht mehr probat ist, das zu tun. Was sagen Sie zu solchen Anwürfen?
Das sind schwierige Fragen. Ich glaube, die Frage beziehungsweise die Antwort der Frage wird immer suggeriert, es ist ethisch, moralisch ungerechtfertigt. Ich würde einen Punkt früher anfangen. Jedes Mal, wenn wir uns Gedanken machen über den Wert der Behandlung, über den Wert der Dinge, haben wir drei Stellschrauben. Den Nutzen, den wir messen können in klinischen Studien, die Risiken, die wir in klinischen Studien messen können oder in Versorgungsstudien beobachten können in der Realität und die Kosten. So, und wenn wir uns jetzt fragen, ob eine Behandlung gerechtfertigt ist bei einer bestimmten Population, sprich älteren Mitmenschen, dann zielt das sofort auf die Fragestellung der Zahlungsbereitschaft. Das heißt, der Fragestellung, ob wir bereit sind, Ressourcen, also Geld einzusetzen, um einen bestimmten Nutzen, hier der Oberschenkel- oder der Hüftbehandlung, zu realisieren. Diese Zahlungsbereitschaft, da geht es darum, wer beantwortet uns diese Frage? Ich werde sie Ihnen nicht beantworten können, Sie werden sie nicht beantworten können. Wir müssen uns fragen, ob Sie ein kleineres Expertengremium zum Beispiel im GBA beantworten kann. Mein Ansatz wäre, dass wir diese Zahlungsbereitschaft beleuchten. Beleuchten aus der Sicht der Bürger, der Versicherten oder der Patienten. Sprich, dass wir Präferenzstudien machen, dass wir wissenschaftlich Evidenz generieren, um hier genau diese Fragestellung anzuschauen. Weil, und da stolpern die Ökonomen immer sehr schnell in dieses Fettnäpfchen rein, wir eben nicht wissen, ob es gerechtfertigt ist, ob die Menschen, Bürger, die Zahlungsbereitschaft haben, um eben diese teuren, damit meine ich jetzt ganz konkret nicht die Hüfte bei der Oma, sondern diese teuren Therapien, die bis zu 2 Millionen Euro pro Kind, was in der Presse ist, kosten können. Wir müssen uns zurückhalten, müssen die Bürger fragen, denn hier geht es schlichtweg um die Akzeptanz der Gesellschaft, eben dieses Geld einzubezahlen. Und Sie werden gemerkt haben, dass ich bei Ihrer ersten Frage ein bisschen gestottert habe, ob es eben hier um die Kosten geht, um die Wirtschaftlichkeit. Naja, um den Einsatz der Ressourcen. Und ich werde es Ihnen nicht beantworten können, sondern wir brauchen die Evidenz, die klinische Evidenz und wir brauchen die Evidenz hinsichtlich der Präferenzen, der Zahlungsbereitschaft, übrigens auch der Bereitschaft, Risiken einzugehen bei einer Therapie, die natürlich bei einem schwerkranken Krebspatienten ganz anders gestaltet sind, wie bei jemand, der Knieschmerzen hat und jetzt mit der Gefahr der Infektion andere Risiken hat, aber natürlich noch ein ganzes Leben vor sich. So, und diese Evidenz, da tun wir uns sehr schwer. Wir sind im Messen der klinischen Erfolgsfaktoren, der klinischen Effekte, der erwünschten und unerwünschten Effekte einer Therapie, sind wir sehr weit. Wir haben im Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit hervorragende Experten sitzen, die hier biometrisch, klinisch, studientechnisch sehr gut alles abbilden können. Aber wir müssen auch wissen, die Messung klinischer Effekte ist notwendig für eine transparente Entscheidungsfindung, sie ist aber nicht hinreichend. Das heißt, wir brauchen die klinischen Daten, wir brauchen klinische Evidenz, aber nur mit klinischer Evidenz alleine können wir keine Entscheidungen treffen in der Selbstverwaltung. Wir brauchen auch Evidenz dahingegen, dass wir wissen, was die betroffenen Menschen, was deren Angehörige und Familien, was die Gesellschaft will. Ich mache Ihnen ein ganz praktisches Beispiel, um mit dem Holzhammer zu argumentieren. Wenn wir Corona-Maßnahmen einführen, in dem Wissen, dass sie eventuell sogar nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand richtig sind, aber dieses Einführen ohne zu antizipieren, was die Menschen um uns herum akzeptieren oder nicht. Nämlich, da geht es nicht um falsch und richtig, dann können wir auf dem Holzweg sein. Wir brauchen in Zukunft einen Ansatz der Gesellschaft, den Bürgern klar zu machen, was auf dem Spiel steht. Was viele nicht wissen und einige vergessen, ist, dass wir über eine Branche reden, über einen Sektor mit 400 Milliarden, der alles andere in den Schatten stellt an finanziellen Volumen, an Ressourcenaufwendungen einer Gesellschaft mit enormen Chancen. Das heißt, wir werden in den nächsten 20 Jahren die Krebstherapie revolutionieren. Wir werden auch für chronisch Kranke viele neue Innovationen auf den Markt bringen können. Wir werden nur eines nicht. Wir werden nicht alles zahlen können in Zukunft, was sich als Chance bietet. Und das ist eine Riesengefahr für unsere Gesellschaft, nämlich wenn wir diesen Value, diesen Wert nicht klar benennen können, werden wir die erste Generation sein, die wohl wissend krank wird, vielleicht sogar auch stirbt, in dem Wissen, dass es noch eine Behandlung gegeben hätte. Mhm. Ja. Das war vor 10 Jahren nicht so.
Vollkommen klar. Also hart, aber ehrlich, ne? Also mich würde mal interessieren, wie denken Sie, können wir diese permanente Feedbackschleife, also diese Response von Patienten organisieren, sodass das auch funktioniert wirklich?
Es gibt eine größere Gruppe von Institutionen und Forschenden, die seit längerem daran arbeiten, wie zum Beispiel diese Präferenzstudien aufgebaut, durchgeführt und berechnet, analysiert werden können. Das hat derzeit den Stand, dass die FDA in den USA ein sehr ausgeklügeltes System hat an Guidelines für die Einbeziehung dieser Patienteninformation oder Patientenpräferenzinformation für die Nutzung des Feedbacks von Patienten, deren Familien, eventuell sogar der Bürger. Und hier sehr dezidiert bereits im Internet Aufschluss darüber gibt, wie die Entscheidung über Medizinprodukte, Medizintechnologien und vielleicht in Zukunft auch von pharmazeutischen Produkten unter der Einbeziehung eben dieser Evidenz, patientenseitiger Evidenz, transparent herbeigeführt werden kann. Um letztendlich das zu erreichen, ein Value-Based Healthcare, was dann letztendlich dazu übergeht in eine Value-Based Competition. Das heißt sehr klar, dass wir Wettbewerb betreiben zwischen den Anbietern, zwischen den Providern, also Leistungserbringern, und den Patientennutzen insofern in den Vordergrund spielen, dass wir sagen, wir wollen dort Leistungen nachfragen, wir wollen dort Dinge in die Vergütungssysteme aufnehmen und hochpreisig eventuell bezahlen, wo Patientennutzen geschaffen wird. Vice versa, dort wo kein Patientennutzen geschaffen wird, werden wir nicht bezahlen. Dort wo kein Patientennutzen geschaffen wird, werden wir nicht die Leistungskataloge öffnen. Und dort, wo kein Patientennutzen geschaffen wird, werden die Firmen keinen Erfolg haben, keinen monetären Erfolg haben. Das ließe sich umsetzen durch das Value-Based Pricing, das heißt um eine wertbasierte Preissetzung. Und dazu brauchen wir Systeme, die diesen Wert genau messen, in eine transparente Struktur überführen, um letztendlich diese Preise dann aber auch in der Verhandlung mit den Kostenträgern, mit den Herstellern auszudiskutieren, auszuverhandeln.
Ganz interessanter Blick in die USA, FDA, die Federal Drug Administration. Ich wollte ganz gerne nochmal auf Ihr Dreieck einzahlen zwischen Nutzen, Risiko und Kosten, dass ja so Ihre Grundmatrix ist sozusagen. Was forschen Sie da in Neubrandenburg ganz aktuell?
Wir machen Präferenzstudien. Das sind meine Lieblingsstudien. Mit Präferenzstudien haben wir 2005, 2007 angefangen und als allererstes, wahrscheinlich innerhalb der ersten 5 Studien, das IQWiG selber beraten. Denn das IQWiG stand vor der Aufgabe, wie können Endpunkte, das heißt Entscheidungskriterien, letztendlich ausgewählt werden, um den Wert einer Therapie über eine andere Therapie im Vergleich konstatieren, berechnen zu können. Und da lag es nahe, dass man sagt, warum fragen wir nicht die Patienten, was aus Patientensicht ein wichtiges Bewertungskriterium ist oder ein weniger wichtiges Bewertungskriterium. Nämlich jedes Mal, wenn wir von Nutzen sprechen, von Patientennutzen, kommt es uns leicht über die Lippen, Was wir aber nicht sagen, ist, dass dieser Patientennutzen multikriteriell ist. Er besteht aus unterschiedlichen Endpunkten. Wir haben Vor- und Nachteile aus einer Therapie. Und es muss klar sein, dass wir diese Vor- und Nachteile unterschiedlich bewerten. Zum einen werden nicht alle Vorteile gleichgewichtet, also Überlebenslänge ist nicht gleich wichtig wie eine Reduzierung einer Symptomlast. Aber es muss auch klar sein, dass die Reduzierung der Symptomlast eben nichts wert ist. Wir können sogar so weit gehen, dass die Administration von Wirkstoffen natürlich nicht so wichtig ist wie das Überleben, natürlich nicht so wichtig ist wie die Symptomlast, es natürlich aber aus Patientensicht sinnvoll sein kann, ein Arzneimittel, welches vielleicht heute noch mit einer Injektion verabreicht wird, durch eine Tablette zu verabreichen. Beispiel Thrombosespritzen, ohne dass ich jetzt hier ein Projekt hätte, mich genauer auskenne bei Thrombosespritzen, ich das zum Beispiel nur als Patient kenne und es mich in der Reha-Klinik sehr wohl genervt hat, jeden Abend mir selber eine Thrombosespritze zu setzen und im Nachbarzimmer es Patienten gab, die eine Tablette bekommen haben. Und das war natürlich, hat es was mit Patientenpräferenzen zu tun und natürlich hätte ich eine, jetzt kommt das Ökonomdeutsch, Zahlungsbereitschaft gehabt, um die Tablette zu bekommen und eben nicht spritzen zu müssen. Weil nach 3 Wochen Reha-Klinik der Bauch ein bisschen anders aussieht, ja, wie heute.
Klar.
So. Und dann haben wir den Bereich, wo wir den Nutzen haben. Wir können aber auch über den Nutzen rausgehen und können den Abgleich schaffen zwischen den erwünschten Effekten und den unerwünschten Effekten. Und jedem dürfte sofort klar sein, dass erwünschte Effekte natürlich abgewogen werden müssen mit den unerwünschten Effekten. Es geht hierbei um Neudeutsch Benefit-Risk-Assessment. Das wird institutionell auf europäischer Ebene gemacht, bei der EMA. Dort wird die Zulassung zum Beispiel von einem Arzneimittel davon abhängig gemacht, ob der Erfolg, also der erwünschte Effekt, den unerwünschten Effekt kompensiert. Das geht uns auch wieder sehr leicht über die Lippen, aber uns ist doch gar nicht klar, wie Patienten bestimmte Nebenwirkungen sehen. Und das sage ich so leichtfertig, weil ich sehr genau weiß, dass wir hier Heterogenität haben. Und eins ist sehr einfach für mich, ohne dass sich da jemand auf die Füße dreht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich beim Friseur nicht mehr sehr viel Zeit verschwende.
Und nicht viel Geld.
Nichts mehr zahlen muss. Das heißt, ich natürlich eine sehr, für alle, die mich nicht kennen, ich nicht mehr sehr viel Haare auf dem Kopf habe. Deswegen ich die Haare, die vielleicht ausgehen bei einer Therapie, ganz anders bewerte wie jemand, der noch viele Haare hat. Und dafür muss ich noch nicht mal die Unterschiede von Mann und Frau herausziehen, sondern auch bei Männern gibt es starke Unterschiede von Männern, die Haare haben und denen die Haare sehr viel wert sind und natürlich auch sehr viele Männer, die keine Haare mehr haben. Wäre ich jetzt derjenige, der hier als Experte sein Urteil abgibt, würde ich definitiv falsch liegen. Und wir sind wieder beim Thema der Akzeptanz. Und ich müsste dann damit leben, dass eben bei Nichtbeachten dieser Patientenpräferenzen eine bestimmte Population von Patienten eventuell mein Arzneimittel nicht akzeptiert. Mhm. Und weil der Value, der Wert dieser Therapie als zu gering geachtet wird oder ich den Value überschätzt habe. Doof, wenn ich sehr viel Geld dafür zahle. Doof, wenn ich dafür sehr hohe Risiken eingehen muss. Hm?
Ja. Also mir wäre es persönlich mit den Haaren völlig wurscht. Muss ich mal hier im Podcast bekunden und mich committen dazu. Mir wäre es vollkommen gleichgültig. Professor Axel Mühlbacher in Medizin aufs Ohr. Wir müssen nochmal gemeinsam in die Glaskugel gucken. Und zwar zum Ende dieser Episode mit Hinblick darauf, welche Rolle werden denn in Ihrem Bild, in Ihrem forschenden, akademischen Bild in Zukunft die Experten und welche Rolle werden die Patienten spielen?
Gute Frage und ein konkretes Beispiel. In Deutschland führen wir die DIGAs ein, die Digital Health Applications. Und Herr Spahn ist da als erster Gesundheitsminister weit vorangegangen und wollte als erstes Gesundheitssystem diese sinnvollen technischen Helferlein einführen auf Kosten der Krankenkassen. Stand heute wundern wir uns, warum diese Technologien nicht in der Form akzeptiert werden, wie wir das noch vor 5 Jahren dachten. Es gibt einen schönen Artikel im Harvard Business Review, der quasi schon sehr, sehr weit geht und sagt, Deutschland wäre die Blaupause für die Einführung dieser Digital Health Technologies weltweit. Stand heute, viele Firmen sind pleite, viele Technologien werden nicht angewandt und die Patienten nutzen diese Therapien teilweise, aber nicht entsprechend der akademisch oder theoretisch vorangeschobenen Nutzenperspektive. So, wir machen gerade ein Projekt für den GBA, für den Innofonds, wo es darum geht, die Akzeptanz hier nochmal genauer zu beleuchten. Also ganz konkret, wie würde ein Bewertungsrahmen, Neudeutsch Value Assessment Framework, aussehen, um aus regulatorischer Perspektive sowohl auf individueller Ebene Akzeptanz und gesellschaftlicher Ebene der Kostenträger oder Versichertenperspektive den Patientennutzen in einer Form darzustellen, dass die Entscheidung darüber, ob denn diese Technologien zugelassen werden und entsprechend vergütet durchgeführt werden oder eben nicht. Stand heute, und das ist vielleicht der Blick in die Glaskugel, haben wir hier große Probleme. Denn wir haben jetzt die Feedback-Schlaufe, den Reality-Check. Wir haben ja ziemlich viele Anglizismen im Spiel heute. Wir hätten es gleich in Englisch machen sollen wahrscheinlich. Also wir haben hier das Feedback oder den Reality-Check, dass eben die Zulassung nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Wir wissen, dass hier große Chancen schlummern. Wir sehen aber auch, dass sowohl im Bereich der Ärzteschaft, aber auch seitens der Patienten die Akzeptanz nicht so hoch ist, wie wir das uns wünschen würden. Und wir lassen hier Chancen liegen. Wir erfüllen hier nicht das Maximum der Erwartung, welches wir durchsetzen könnten mit diesen Technologien, wenn wir sie denn einführen würden. Wo der Fehler liegt? Keine Ahnung. Wo wir eventuell einen Nutzen falsch messen? Keine Ahnung. Wo wir eventuell Risiken übersehen? Keine Ahnung. Meine Forderung wäre nur, lasst uns einen Bewertungsrahmen schaffen, um systematisch sowohl die Akzeptanz auf individueller Ebene, aber auch den Patientennutzen für die Gesellschaft oder den gesellschaftlichen Nutzen zu bemessen.
Professor Mühlbacher, wir beenden jede Episode von Medizin aufs Ohr, um die Anglizismen dann voll zu machen, on a high note. Wir wollen ein bisschen mit einem positiven Gefühl rausgehen aus jeder einzelnen Episode und laden unsere Gäste immer ein, eine Episode oder einen Witz vielleicht sogar aus dem eigenen Erleben, aus dem Akademischen oder aus dem Beraterischen uns mit auf den Weg zu geben. Was haben Sie für uns?
Kein Witz.
Okay.
Keine spannende Episode, sondern vielleicht etwas zum Nachdenken. Wir hatten mal ein Beratungsprojekt und es ging um Diabetespatienten. Wir wollten eine Präferenzstudie machen. Und der einzige Aspekt, der damals wichtig war, wo auch die klinischen Daten sinnvoll waren, war die milde Hypoglykämie. Und was ich mitgenommen habe, war, dass dieses Projekt, dieses interne Forschungsprojekt des pharmazeutischen Herstellers schon viel früher gestoppt werden hätte müssen. Denn die milde Hypoglykämie war kein Patientennutzen. Wir hätten hier viel Geld, Ressourcen für die Firma sparen können.
Professor Axel Mühlbacher in Medizin aufs Ohr. Das war spannend. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Aufnahme.
Das war Medizin aufs Ohr mit Professor Axel Mühlbacher, Leiter des Instituts für Gesundheitsökonomie und Medizinmanagement an der Hochschule Neubrandenburg. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Escolab-Akademie.